Und wir starten mit einem Thema, ich habe es überschrieben mit unser Umfeld mitten in der Welt. Darum geht es heute. Und wir werden uns in drei Schritten mit diesem Thema beschäftigen. Die Welt, die ist, die Welt, die war und die Welt, die zählt. Das sind meine drei Punkte. Die Welt, die ist, die Welt, die war und die Welt, die zählt. Die Welt, die ist. Vielleicht findest du dieses Bild strange, schrecklich schön, vielleicht auch irgendwie verstörend, schizophren und irgendwie abgespaced, das passt irgendwie nicht, es ist doch schön, die Sonne scheint, keine Ahnung, die Blätter sind an den Bäumen, es ist alles bunt. Und es stimmt auch, diese Welt ist irgendwie schön und schrecklich zugleich, sie ist eine schöne, zerbrochene Welt, ja. Ich habe ein bisschen bewusst, dass Simon hat das gut gemacht, bewusst das ein bisschen überstrapaziert, um zu zeigen, ja, das ist diese Welt, in der wir real leben, in der du lebst, in der ich lebe. Und wenn ihr euch ein bisschen mit Medien beschäftigt und ein bisschen mit den Nachbarn und mit euren Freunden, dann ist das, was hier auf dem Bild kommt, ganz oft das, was wieder kommt. Wir wollen mal reinzoomen in unsere Welt, die ist. Die neuesten Zahlen, schon 2014, jetzt ist es noch krasser geworden, diagnostizieren, dass die Zahlen gehen bis über 50% der Europäer an psychischen Krankheiten leiden. Es ist Wahnsinn, wie viel der Arzt hinten nickt, wie viele Milliarden jedes Jahr Verlust gehen, weil immer mehr Krankheitstage anfallen und das auch nicht die Rentner und die ältere Generation, sondern immer mehr die Generation unter 30. Angst, Sucht und andere Ursachen für Depressionen spielen eine immer größere Rolle. Die AOK hat 2017, also dieses Jahr, eine Studie rausgegeben, dass in den letzten 10 Jahren psychische Krankheiten um fast 80% nach oben geschnellt sind. In 10 Jahren. Die Suizide steigen wieder. Sachsen, ich habe es nicht gewusst, lag 2010 an erster Stelle übrigens, unser Bundesland. An erster Stelle. Es ist übrigens sehr interessant, wenn man Suizide mal in Deutschland guckt, da, wo es die engste konfessionelle Bindung, die meiste Kirchenzugehörigkeit gibt, gibt es die wenigsten Suizide. Und so weiter. Das Bild ist total krass. Momentan sind wir auf Platz 2. In Deutschland sterben nebenbei gesagt mehr Leute an Selbsttötung als an HIV, an Unfall oder an Drogen zusammengenommen. Jedes Jahr. Alleine da oben, wo wir leben, ich habe mit einem Nachbarn erst vor einem halben Jahr gesprochen, wir haben zusammen gebetet, er hat mir sein Leid geklagt, jetzt haben wir seine Frau schwarz angezogen gesehen. Und sie haben sich, aber alleine da in dem Abhorn, in dem Kaff, wo wir oben leben, in den letzten 3 Jahren, wo wir oben wohnen, haben sich 3 Leute das Leben genommen. Es gibt so viele Kriege wie noch nie. So viele Kriege und Auseinandersetzungen wie noch nie auf dieser Welt. Wir leben davon, erleben davon wenig, ja. Trotzdem ist es real. Und diese Unsicherheit, deswegen machen so viele Leute jetzt wieder in Deutschland Urlaub übrigens, auf Rügen und vor allem an der Ostsee. Die Unsicherheit ist so groß. Wo ist man überhaupt noch sicher? Wo kann ich denn leben? Und die Angst hier im Vogtland, wir haben ganz viel damit Nachbarn und so zu tun, die auf Chillout kamen und so und die mit Glauben wenig und mit Kirche noch weniger am Hut haben, die sagen, ja, irgendwie habe ich Angst, dass das Erreichte, was wir in den letzten Jahren uns angeeignet und gekauft und erworben haben, dass das uns abhanden kommt, dass das uns auch noch genommen wird. Und die Unsicherheit wächst ja auch allgemein. Ja, wem kannst du schon noch trauen? Der Kirche kannst du vergessen. Der glaubt heute überhaupt niemand mehr. 5% sind bei uns noch religiös. 5%. Spirituell unterwegs irgendwie. Den Pfarrern kannst du nicht trauen, der Pharmaindustrie kannst du nicht mehr trauen, den Ärzten, ja, die verlangen nur noch Geld und operieren Dinge, die gar nicht kaputt sind und so weiter. Und Ernährung, ja, da steht das drauf, ist das drin. Es ist einfach eine mega Unsicherheit in unserer Bevölkerung, wie soll man leben? Von der Rente ganz abgesehen mal, wenn ich meinen Rentenbescheid kriege, ja, dann wird mir es wirklich schlecht, was da drauf steht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ja, wie ich das... das dann geht, wenn ich mal 85 bin, weil so lange muss ich ja dann arbeiten. Es ist irgendwie, ja, neben dem Schönen, Kinder und Herbst und Farben und Gemeinschaft, aber neben dem Schönen, ja, oder Urlaub, aber neben dem Schönen oder sozusagen in dem Schönen gibt es so viele Schattenseiten. Und wenn du ehrlich bist, weißt du, dass du fährst in Urlaub und erhoffst dir, dass irgendwie so ein schönes Gefühl bleibt oder du erwirbst dir ein neues iPhone 10 und denkst da nach zwei Wochen, hoffst was und das gibt es irgendwie dann doch nicht. Ja? Und Überforderung und Stress und Enttäuschung machen sich wieder breit, allgemein in unserem Leben. Materialismus ist es nicht. Und die großen Beziehungen, in die wir dann früher noch so die Hoffnung rein, die ewige Liebe, Sex, der mir das scheinbar medial alles gibt, was ich brauche, oder Kinder, ja, diese Woche habe ich wieder einen interessanten Spiegelartikel gelesen, wo damit eigentlich abgerechnet wird, mit der Hoffnung, dass ich die ewige Liebe finde, ein Kind zeuge und dann, dass dann alles glücklich wird, ich bin eh allein, sagen die Frauen alle, alleinerziehend, es wird eh in Bach runtergehen, also bleibt ohne Kinder und ohne Sex. Ich erwarte nichts mehr vom Leben. Es ist enttäuschend. Dann lieber, und so war der Artikel dann Co-Parenting, das ging darum, dann lieber lasse ich von irgendjemand quasi eine Samenbank nutzen, von einem Freund von mir, den ich ein bisschen kenne, und dann existiert er nebenher als Freund meines Kindes, dann verletze ich den nicht und werde selber nicht verletzt. Enttäuschung, das seltsame Leere in unserer Zeit. Vielleicht denkst du, das ist zu abgefahren, aber ja, das ist es. Für was soll ich denn leben? Für was denn? Und ich finde es so interessant, wir wollen jetzt mal einen kleinen Blick zurückgeben, dass in Frankreich gab es mal so einen interessanten Politiker, 19. Jahrhundert, frühes, 1830, der das durchschaut hat. Alexis Tocqueville, der sagt, hat interessante Bücher geschrieben über den Staat und er diagnostizierte schon 1830, das war gerade da, wo der Fortschritt losging, wo es Dampfmaschinen gab und dann kam die Eisenbahn und so weiter und so. Er sagte, es ist eine seltsame Melancholie inmitten des Überflusses. Und er schreibt, wir haben große Übung darin, damals, dass wir die großen Geschichten, für was es sich lohnt zu leben, dass es einen Gott gibt, an den wir glauben, dass wir für unser Land leben und sterben, dass wir die großen Geschichten alle irgendwie blockieren und abschaffen und kaputt machen. Aber er sagte damals, und wir sind völlig blockiert, neue Geschichten zu erzählen. Neue große Geschichten, für was es lohnt, sein Leben zu geben. Und er schreibt weiter, wir leben in einer Zeit des noch nie dagewesenen Wohlstands, aber die Sehnsucht nach Sinn, die bleibt. Warum das? Und er gibt ja die Antwort. Er war Politiker, er war nicht kirchlich oder so. Ne? Und er ist ein interessantes Zitat von ihm, ich lese es bewusst in Englisch, das bringt es ein bisschen mehr auf den Punkt. Er schreibt, der Grund ist, the incomplete choice of this world can never satisfy the heart. Die unkomplette, ja, die unvollkommenen Freuden, die alle nur so kurz sind, dieser Welt, können niemals das Loch im Herzen stillen. Niemals. Das ist diese seltsame Melancholie inmitten des Überflusses. Wir leben irgendwie in einem goldenen Käfig, oder? Mitten im Überfluss. Aber unsere Hoffnung, ihr Lieben, ist es nicht mehr wie noch im Mittelalter und auch später bis zur Industrialisierung rein, dass wir als Volk für Gott leben, um ihn zu ehren. Dass wir Häuser bauen, das hast du an manchen Häusern in Deutschland oben dran stehen. Dieses Haus wurde gebaut, dieser Brunnen wurde gegraben, um damit Gott zu ehren. Die hatten eine größere Lebensvision, für was sie lebten. Unsere Hoffnung ist nicht mehr, dass wir für Gott existieren. Oder wie dann, das ist 100 später, dass wir für unsere Nation unser Leben opfern, die ganzen Kriege, ja, und ich will jetzt Krieg überhaupt nicht gut reden, aber da hatten die Männer, verrückterweise, wenn ich den Ausbruch des Ersten Weltkriegs sehe, mit welcher Illusion und Überzeugung die Leute in den Krieg gezogen sind und gelitten haben für die Nation und für, jetzt darf man Nation gar nicht mehr sagen, Nationalismus, man darf es gar nicht mehr in den Mund nehmen, aber die Leute hatten was, wofür sie lebten. Das haben wir alles demontiert und ein amerikanischer Philosoph bringt es auf den Punkt, er schreibt, unsere Hoffnung heute ist auf den verschwindend kleinen Punkt des eigenen Ichs geschrumpft. Wir leben nur noch um unser Selbstwillen. Es ist dieser übersteigerte Individualismus, die permanente Nabelschau, auch durch die Medien. Es geht nur noch um mich. Das ist meine Hoffnung. Wir haben irgendwie nichts mehr, für was es sich zu leben lohnt und für was es sich zu sterben und zu leiden lohnt. Wir haben nichts mehr. Und so ist diese Welt, vielleicht überstrapaziere ich das heute ein bisschen, ihr dürft mich gerne feedbacken, aber so ist diese Welt irgendwie so ein schöner Scherbenhaufen. Und sie ist deshalb, ihr Lieben, perfekt, und wir werden in dieser Reihe immer wieder drauf zurückkommen, sie ist deshalb kaputt und defekt, weil der Mensch seine Sehnsucht, das Herz versucht zu stillen, seine Liebe sucht, seine Anerkennung, das Glück, seine Sicherheit sucht in genauso zerbrechlichen Dingen, die wie er vergehen wird. Und er füllt sein Herz mit diesen Dingen. Und er betet letzten Endes etwas an, das per se nicht anbetungswürdig ist, weil es vergeht. Und diese Welt ist nicht schlecht, weil die Umstände schlecht werden. Da draußen ist alles böse. Das will ich überhaupt nicht sagen. Das Böse ist nicht da draußen, ihr Lieben. Und das macht Jesus und das Wort Gottes immer wieder so prägnant deutlich. Und für mich gibt es keine bessere Erklärung der Welt. Der Schöpfer dieser Welt sagt, das Böse ist nicht da draußen, das Böse ist in dir. Es ist in unserem Herzen. Es ist unsere Kälte, es ist unser radikaler Individualismus, es ist meine Härte meinen Kindern gegenüber, meine mangelnde Vergebungsbereitschaft meiner Frau gegenüber, meine mangelnde Ehrlichkeit, ich immer das Bessere und Gute markieren, den guten, starken Mann markieren muss, ist mein Herz. Es bin ich, es ist in mir. Wir wollen selbst bestimmen, wie wir unsere Sehnsucht gestillt bekommen. Wir wollen quasi uns irgendwie selbst erlösen, durch unseren Urlaub, durch unseren Sex, durch unsere Freiheit. Wir wollen uns irgendwie, unbewusst passiert das natürlich, wir wollen uns selber erlösen. Und wir wollen nicht, dass jemand kommt von oben, um uns zu erlösen. Wir wollen von unten herauf uns erlösen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir wollen keinen Gott über uns. Und deswegen schaffen wir uns unbewusst andere Anbetungsobjekte, andere Objekte und bleiben leer. Bleiben leer. Ja, und wie bitteschön, das ist ja das Thema, wie sollen wir denn in diesem Scherbenhaufen leben? Und jetzt gibt es zwei interessante Methoden und vielleicht hat das, wenn du sagst, nee, mir geht's aber happy und ich bin gut und ich habe gerade ein neues iPhone 10 gekauft, vielleicht ist das jetzt eher eine Message für dich, eine Botschaft. Es gibt zwei Methoden, mit der wir diese Welt überleben wollen. Unbewusst. Und ich habe das so zusammenzufassen. Da gibt es zum einen die Methode der Anpassung. Das ist so diese Chamäleon-Methode. Ja, ein Chamäleon ist immer, das nimmst du nie wahr, weil es immer dem Hintergrund sich anpasst. Du passt dich einfach an dieses Umfeld an. Du klagst wie das Umfeld und du beschwerst dich und du jammerst wie die anderen und du kaufst wie die anderen und du denkst und liebst und redest und handelst wie die anderen und du bist ein Chamäleon. Und die Kirche genauso. Wir hatten ein interessantes Gespräch mit unseren Freunden, die mit Glauben nichts am Hut haben. Sie sagen, genau das ist die Kirche heute. Sie lebt eine Chamäleon-Methodik. Sie passt sich nur an diese Welt an und deswegen hat die Kirche keine Kraft. Und deswegen, Daniel, gehen auch die Leute nicht dahin. Und das haben sie gut diagnostiziert, das stimmt. Wir haben Umfragen gemacht, da kam so ganz stark das Argument von Leuten, die mit Kirche und Glauben nichts am Hut haben, und sagt, die Kirche hat eigentlich die Aufgabe, den Leuten eine Hoffnung zu geben in unserer Zeit. Und das tut sie nicht. Und mir liegt es fern, über andere Kirchen zu urteilen. Wir müssen uns anschauen. Ich muss mich angucken, was ich von der Hoffnung ausstrahle und lebe. Und ihr müsst es. Aber das stimmt. Chamäleon-Methode. Die andere Methode ist dann die Methode der Abgrenzung. Vielleicht ist es eher so die U-Boot-Methode. Ja? Also du tauchst Sonntag in den Gottesdienst ab. Und tauchst nach dem Gottesdienst tauchst du ab und tauchst kurz vor 9 nächsten Sonntag wieder auf. Und dann tauchst du wieder ab. Du bist exklusiv, du bist mehr so, du outest dich immer dagegen, ja? Du bist gegen das System, du bist gegen die anderen, du bist gegen die Welt da draußen, du lebst irgendwie in der Blase und vielleicht ist es für dich eine fromme Blase. Der Welt entrückt. mit den Problemen dieser Welt, den Scherben nichts zu tun. Es ist eine fromme Sprache, die irgendwie total strange rüberkommt. Und überhaupt, wir müssen das üben als Team, so zu sprechen, wie die Menschen sprechen. Du trägst eine andere Kleidung. Du rebellierst vielleicht immer gegen das. Und vielleicht sind das auch Kirchen heute, die in erster Linie dagegen sind. So U-Boot-mäßig abgetaucht, mit dem wirklichen Leben nichts zu tun und in dieser Gesellschaft keine Relevanz. Das sind die zwei natürlichen Verhaltensweisen, wie wir unbewusst leben. Chamäleon, U-Boot. Aber diese schöne, zerbrechliche Welt, das Gute ist, sie ist nicht als solches designed. Das heißt, sie war in der Vergangenheit nicht so von dem Schöpfer designed. Und unser Egoismus, unsere Selbsterlösung hat sie kaputt gemacht. Und sie wird auch in der Zukunft nicht so bleiben. Das ist meine Hoffnung. Und diese Hoffnung auf die Zukunft, was du da glaubst, was du da siehst, was da kommen wird, wird dein Heute bestimmen. Die Art und Weise, wie du in dieser Welt heute lebst. Und Gott liebt diese verwundete Welt. Und er spricht zeitübergreifend in klaren Worten, wie wir in dieser Welt heute leben sollen. Und nicht nur überleben, sondern wie wir zu seiner Ehre und zu unserer Freude und Erfüllung leben können. Und das ist der zweite Punkt. Die Welt, die ist, die Welt, die war. Und wir tauchen ein in den Text, den Teresa gelesen hat. Die Welt, die war, ist eine, scheinbar, oberflächlich, ist eine völlig andere Welt. 6. Jahrhundert vor Christus, 2600 Jahre her. Babylon. Und der Text, den wir gelesen haben, handelt von dieser Zeit. Da geht ein Brief an, ein Brief von einem Propheten, der sein Ohr an Gott hat, am Herzschlag Gottes, geht an seine Leute, an die Leute Gottes, die in Babylon sind. Und wir glauben, dass die Bibel, das Wort Gottes, immer übrigens ein Liebesbrief ist an uns. An dich und mich, der uns gemacht hat und der am besten weiß, wie unser Leben funktioniert und wie wir das füllen. Damit wir Freiheit erleben, damit wir Erfüllung erleben. Tiefe Erfüllung. Und diesen Brief schreibt eben Jeremia und Jeremia hat sein Ohr an Gott, am Herzschlag Gottes und gibt das weiter, was er hört. Und sein Brief geht 1000 Kilometer weit von dem Ursprungsland, wo Gottes Leute, Gottes Volk gelebt hat, von Israel, in das Weltreich Babylon. Und die Babylonier hatten im 6. Jahrhundert große Teile der Welt erobert, Riesenherrschaft, und anderen Völkern ihre Herrschaft aufgezwungen. Und so hatten sie auch Gottes Volk deportiert nach Babylon. Und Gottes Volk lebt dort schon einige Monate fern der Heimat. Vor allem übrigens junge Akademiker, Familien, Leiter wurden dorthin deportiert. Und so ist ihre nationale Identität ist weg. Sie haben dort eine andere Sprache, eine fremde Sprache. Sie leben in ein gottloses Umfeld. Und es ist für dieses Volk eine völlig neue Welt. Neue Düfte, neue Freiheiten, neue Positionen, in die sie kommen können. Da sind die Babylonier relativ frei, wenn es um ihre Sachen geht, auch die Juden in ihre Position zu bringen. Verführungen irgendwie, das ist wie im goldenen Käfig. Babylon, damals. Und so stande genau die gleiche Frage, die an uns heute steht. Wie sollen wir denn in dieser Zeit leben? Stande für Gottes Volk damals und steht für uns heute. Wie sollen wir da leben? Deportiert. Im Exil. In dieser Welt. Und die Antwort, die Jeremia von Gott für dieses Volk bekommt, ist total brisant und total aktuell für dich und für mich. Und ich will das nochmal lesen. Ein paar Verse aus dem Text, den Teresa schon zitiert hat. Da heißt es in Jeremia 29, heißt es, so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels, zur ganzen Gemeinde der Verbannten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter. Ihr sollt euch vermehren und nicht abnehmen. Also euch nicht vermindern. Ja, nicht das hier, sondern nicht vermindern. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch hinweggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Das sind heiße Worte, die heute genauso aktuell sind, weil Gott hat sich nicht geändert und seine Leute haben sich auch nicht verändert und die Methoden, aus der wir uns am liebsten aus dieser Welt herausbeamen wollen, haben sich auch nicht geändert, damals und wie heute. Und deswegen mein dritter Punkt, die Welt, die zählt. Da heißt es doch tatsächlich, und ich wünschte euch, dass ihr manchmal beim Bibellesen über so Verse stolpert. Und wo ihr ruhig mal auf der Fresse liegen bleibt. Da heißt es tatsächlich, ich habe euch, dreimal heißt es das im Text, weggeführt. Das ist ein totales aktives Wort. Da heißt es, ich habe euch tatsächlich ins Exil hinweg getragen. Da steht also nicht im Text, ah, schwupps, was mir da passiert ist. Jetzt wurdet ihr ausnahmsweise von den grausamen Babyloniern. Oh, ich hoffe, ich kann das wieder gut machen. Das ist ein total aktives Wort. Gott sagt im Prinzip, euer Leben mitten unter den Menschen in einer fremden Kultur, unter den Menschen, die mich nicht kennen, ist kein Desaster, sondern mein Plan. Ich habe alles unter der Kontrolle. Weil ich größer bin als du und weil ich weiter schaue, weil ich eine Perspektive habe, die du nicht hast. Dass Gott seinen Leuten 70 Jahre Exil zumutet, hat zwei Gründe. Der eine Grund hat mit Babylon zu tun, der andere hat mit seinen Leuten was zu tun. Dass die Babylonier, also so ein Volk ohne Gott, das ist der erste Grund, dass diese Babylonier checken, begreifen bis in die oberste politische Ebene hinein, wer der lebendige Gott ist, wie der lebendige Gott drauf ist. Das ist der eine Grund, dass sie Gott kennenlernen. Das wollen wir mit unseren Gottesdiensten, dass Menschen Gott kennenlernen, wie dieser Gott drauf ist. Und das Mittel ist jetzt nicht irgendwie, dass Gott sich reinbeamt. Ja, überhaupt, wenn der Regisseur auf der Bühne steht, ist die Vorstellung vorbei. Deswegen benutzt Gott Worte und er benutzt Menschen. Das System Gottes sind Menschen, die dort leben. Gottes Leute, sie sind quasi der Brief, den die Babylonier lesen. Und in diesem Brief sehen sie und können lesen, wie Gott drauf ist. Was er von Charakter hat, wie er ist. Gottes Leute sind ein Brief, den die Babylonier lesen, um damit Gott kennenzulernen. Und das Zweite ist, warum Gott es macht, dass er die dort ins Exil hineinträgt, ist sie selber. Dass diese Leute wieder anfangen, Gott zu suchen. Dass sie wieder anfangen, Gott von ganzem Herzen zu suchen, anstatt ihr Herz an andere Dinge zu binden. Ihr Lieben, vielleicht ist das für dich nicht ist was Neues, aber Erneuerung fängt immer bei Gottes Leuten an. Wenn wir hier für Erweckung beten, für Erneuerung, es fängt bei dir und mir an. Es fängt nicht da draußen an, es fängt in deinem Herzen an. Aus einer gleichgültigen Mannschaft, die Gott gar nicht wirklich braucht und die im Alltag gar nicht mit Gott unterwegs ist, wird eine Mannschaft, die Jeremia wie folgt beschreibt, Vers 12 und 13, und ihr werdet mich anrufen und hingehen, mich bitten und ich will euch hören. Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich finden lassen. Das wird irgendwie im Exil echt. Es wird eine Herzensbeziehung zu Gott. Sie suchen Gott nicht mehr, weil sie es müssen, sondern weil sie es brauchen. Und genau das ist Gottes Absicht für dein Leben und für unsere Kirche. Du bist ein Brief in unser Umfeld, in unserem Umfeld und du brauchst selber Veränderung und Echtheit. Deswegen bist du da, wo du bist. Und du bist nicht zufällig hier, du bist nicht zufällig im Vogtland, du bist nicht zufällig in deinem Umfeld, du bist nicht zufällig vielleicht auch in deinem privaten Exil. Arbeitslos, keine Ahnung, gestrandet, Leid. Gott hat immer noch, und lass mich dir das zusprechen, nicht ermutigen, Gott hat immer noch die Kontrolle in deinem Exil, in deinem Leben, in deiner Gefangenschaft, in Anführungsstrichen. Er hat das ganze Bild und er liebt dich. Und er hat dich dort hineingetragen. Aktiv. Ihr Lieben, wenn es wirklich der Sinn des Lebens ist, dass du und ich eine Herzensbeziehung
zu dem haben, der unser Herz ausfüllen möchte, der uns Freiheit und Erfüllung schenkt, wenn das der Sinn des Lebens ist, dass er uns ausfüllt und das, was er tut, dann brauchen wir nichts mehr und dann brauchen wir nichts weniger, als ihn total zu suchen. Anstatt uns, ihn nötig zu haben. Anstatt die Dinge, die das Loch doch nicht füllen. Und deshalb führt dein souveräner und liebender Gott dich in manches Exil hinein. Er liebt dich. Versuche das mal aus seiner Brille, aus seiner Weltsicht zu sehen. So manche von uns haben Krisen das letzte Jahr in unserem Team durchgemacht, um wieder ein reiches, echtes Gebetsleben zu bekommen, wie es hier im Text beschrieben ist. Ich wäre nicht hier, ihr Lieben, wenn ich nicht nach meiner Krise, jahrelange Krise im Glauben, die mich eigentlich total zurückgeworfen hätte, wenn ich diese Krise nicht gehabt hätte. Und sie hat mich von oben aus Gottes Perspektive maßgeblich nach vorn gebracht. Und ich habe mir so überlegt, wenn das im Kleinen gilt und jeder könnte so eine Geschichte erzählen, wie letztendlich eine Krise, ein persönliches Exil, Leid, Tränen, Zerbruch, Scherben, Sterben sogar vielleicht, uns bewegt, uns echter gemacht, uns nach vorn gebracht hat, wenn wir das nehmen, mal 40, wenn ihn jeder das erlebt hat, wenn es im Kleinen gilt, wie viel mehr könnte es nicht so sein, dass das Gottes große Absicht mit diesem verwundeten, zerbrochenen, weinenden Planeten heute ist. Mit der ganzen zerbrochenen Welt, mit Babylon, mit Deutschland, mit dem Vogtland und mit dir und mir. Dass im Sterben, im Kleinwerden, im Zerbrechen, im Leiden der eigentliche Gewinn, das eigentlich Teure passiert. Und genau das hat Jesus Christus für uns getan. Er hat sein Leben gegeben. Im Verlust, im Sterben lag der größte Gewinn, der größte Sieg der ganzen Geschichte. Genau das ist das große Bild. Aber das wollen wir natürlich nicht gern wahrhaben. Ja? Ich habe euch weggetragen. Dort seid ihr, weil ich das so will. Deswegen glauben wir auch gerne Lügen wie diese Leute damals. Wir wollen das gern nicht akzeptieren. Wir wollen nicht leiden und wir wollen schon gar nicht für Gott leiden. Wir wollen gut dastehen. Und wir beklagen deshalb arrogant, wie schlimm vielleicht die da draußen sind und wie atheistisch unser Vogtland ist und wie wenige Leute in die Kirche gehen und wie achreligiös alles ist und wie das eh alles in den Bach runtergeht und dass keine Jugendlichen da sind und unsere Städte leer werden und merken gar nicht, dass die gleiche Denkweise in unserem eigenen Herzen ist. Also wir passen uns dem Mainstream an, ohne das zu merken. Wir beklagen das System, ja, schuld sind immer die anderen da draußen, oder wir lehnen uns zurück und lassen uns genauso berieseln. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die aktuellen Zahlen sind so, dass der Deutsche 10 Stunden am Tag in modernen Medien, TV eingeschlossen, verbringt. 10 Stunden pro Tag. Und wir bauen unbewusst uns, vielleicht sind es bei dir 8, 7, keine Ahnung. Wir leben irgendwie in Parallelwelten und sind in der Gefahr ernsthaft, dass wir nicht mehr gegenwärtig leben, da wo die Menschen sind. Und genau wie damals, die Lügenpropheten WhatsAppten sozusagen Wellness-Nachrichten und sie sagten wortwörtlich, Zitat, ja Gott wird bald ein Ende machen mit Babylon. Und er wird die killen alle und so. Und in kurzer Zeit seid ihr alle wieder zu Hause und es wird euch wieder gut gehen. Alles easy, super. So Studenten-Message. Weißt du, was Studenten häufig reden? Ja, und sie leben ja so irgendwo in Dresden und Leipzig. Ja, 3 Jahre, dann bin ich eh wieder weg. Ja, nur noch, es sind 6 Semester. 8 Semester, bin ich eh wieder weg. Und so leben Studenten, ja berechtigterweise, ja, logischerweise, weil sie ihre Zukunft nicht kennen. Aber das sind diese 2 Reaktionen damals, die wir auch heute leben, die ich vorhin schon beschrieben habe. Das erste Abtauchen und Absondern. Dieses Exklusive, auf das wir uns vielleicht so etwas einbilden, dieses U-Boot-Denken, dass wir einfach nicht wahrgenommen werden. Dass wir weltfremd wirken. Dass wir uns ängstlich zurückziehen. Dass wir schweigen. Dass wir nur kurz auftauchen bei einer Evangelisation im Gottesdienst.
jemandem einen Flyer geben, der das in unseren Gottesdienst einladen. Klammer auf, wir sind selber nicht überzeugt von dem Gottesdienst. Aber wir lassen uns nicht auf Menschen ein, wie ihr es, Konstantin, vorhin beschrieben habt. Wir machen unsere Türen nicht auf. Wir lassen Leute nicht in unser Leben rein. Wir lassen uns nicht wirklich auf Leute ein. Auf ihre Zweifel, auf ihre Tränen, auf ihre Vorbehalte. Wir haben auch wirklich keine Zeit dafür, weil wir müssen ja so viel in modernen Medien uns bewegen. Ja. Wir haben keine Zeit. Oder eben dann das Anpassen, die Assimilation, quasi diese Chamäleon-Methode, ich hatte sie schon beschrieben, wir werden eins mit dieser Welt, mit dem Denken dieser Welt. Es gibt keinen Unterschied mehr. Und beide Methoden haben ja interessanterweise die Folge, dass sie keine Relevanz auf unser Umfeld haben. Keine Relevanz, kein Eindruck, kein Einfluss, keine Influenz. Ja, wie sollen wir denn leben? Und jetzt wird es ganz praktisch, das ist mein letzter Punkt. Wie sollen wir denn leben? Wie sollst du denn leben? Und ich habe das mal überschrieben mit einem Statement, vielleicht kannst du dir das aufschreiben. Beruhigend ähnlich, aber aufregend anders. Beruhigend ähnlich und aufregend anders. Aber wie denn? Jesus sagte das so ganz klar. Ich habe euch, und ich möchte dir das auch sagen, mir selber ins Herz schreiben, ich habe dich in meine Welt, die ich liebe, hineingetragen. Ins Vogtland. Ihr seid mein Brief. Du bist mein Brief. Und wenn andere dich lesen, den Duft, den du ausstrahlst, die Zeilen, ja, dann sehen sie, dann lesen, dann riechen sie, wie ich bin. Du bist mein Brief. Und ich nehme dich da nicht raus. Denn du bist in der Welt. Aber du sollst nicht von der Welt sein. In der Welt, nicht von der Welt, sagt Jesus im Johannesevangelium Kapitel 17. Ich habe irgendwann als Jugendlicher mal ein Zitat gehört, das ist mir wieder eingefallen. Das ging so. Es ist nicht das Wasser, in dem die Kirche untergeht. Und das Wasser ist die Welt gemeint, ja? Das Denken, der Mainstream, die Anpassung an diese Welt. Es ist nicht das Wasser, in dem die Kirche untergeht. Dort gehört sie rein, sie gehört in das Wasser, in den Sturm, in die Wellen. Es ist das Wasser in der Kirche, das sie untergehen lässt. Es ist diese Anpassung an diese Welt oder diese Abschottung, ja? Dass die Kirche keine Relevanz hat und dass sie untergeht. Es war nicht die Titanic in dem Wasser des Atlantik, die sie untergehen ließ. Das Wasser war nicht schuld, an die Eisberge unbedingt. Es war, dass das irgendwie durch das Leck das Wasser in dieses Schiff kam. Das ist das Problem. Und so habe ich jetzt noch 4 herausfordernd göttliche Verhaltensweisen aus diesem Text für uns. Das erste, und ich bitte euch mitzudenken und vor Gott die Fragen zu beantworten, wo das für dich praktisch werden kann. Das erste, lebt ganz dort, wo ihr seid. Da heißt es, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte. Vergiss diese Studenteneinstellung. 2 Jahre bin ich hier, dann bin ich eh wieder weg. Gebt euch voll rein. Lebt dort aktiv, wo ihr seid. Baut Häuser. Einige von uns bauen Häuser. Investiert richtig rein. Und baut sie groß. Und schön. Wenn es eure finanzielle Verantwortung zulässt. Damit Menschen Platz haben bei euch. Investiert richtig. Lebt mit einer Langzeitüberzeugung hier. An dem Ort, wo du bist. Wir können, ihr Lieben, wir können nur prägen, wenn wir bei den Menschen sind. Wir halten nichts von der Kirche, wo die Leute, keine Ahnung, jeden Tag eine Stunde fahren, Sonntag ihr Zelt aufbauen, dann wieder abbauen und wieder nach Hause gehen und sonntags eine fromme Message hier halten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ganz und überzeugt hier im Vogtland leben und unser Umfeld gestalten und lieben. Das Zweite, das wird am Ende noch ein bisschen konkreter, keine Angst. Alles auf Wachstum. Hier heißt es, werdet mehr und nicht weniger. Also, ihr Lieben, lebt in eurem Umfeld, in unserem Umfeld als Kontrastgesellschaft, als Kontrastmittel. Ich sage das ein bisschen provokativ, setzt Kinder in die Welt und nicht nur 1,3. Das gilt nicht für dich, Matthias. Ja.
Also, ne, das ist bei dir schon abge... Also, so dieses... Nee, das, Entschuldigung. Aber das ist so der Punkt. Wachst und nehmt zu. Kinder sind ein Segen von Gott, ein Geschenk. Warum? Übrigens in erster Linie, weil durch Kinder in erster Linie unser eigenes Herz verändert wird. Und ich hätte nicht kapiert, was ich für ein großer Egoist bin, wenn ich keine Kinder hätte. Gott verändert mein Herz am meisten durch meine Kinder, durch meine Frau, die mir das auch spiegelt. Deswegen, wachst und werde stark, ich will euch nicht zu nahe treten, ne? An denen, wo das schwierig ist mit Kindern und wo das auch nicht geht und so weiter, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und verliert dabei eure Identität als Kinder Gottes nicht. In einem zunehmend nicht religiösen Umfeld, ihr Lieben, 5% sind bei uns in der Region überhaupt noch religiös. Ich habe Zahlen gelesen, irgendwie sind es jetzt 75%, die noch eine konfessionelle Bindung haben in unserer Region. Übrigens, im Landkreis Hof sind es, also bei uns sind 75%, die keine konfessionelle Bindung haben. Landkreis Hof, ein paar Kilometer weit weg, haben 15% keine konfessionelle Bindung. So krass ist, so ganze Arbeit hat der Atheismus bei uns im Osten geleistet. Ja? Man kann sagen, fast eine Region. Und trotzdem extreme Unterschiede. Nur 10% halten die Kirche überhaupt noch für relevant. Klammer auf, sie gehen ja längst nicht dahin, 10%. In der Umwelt leben wir. Die beste Antwort ist also nicht jammern, das Absondern von der Welt, sondern investieren in diese Welt. Drittens, investiert aktiv Gutes. Wie heißt es? Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Hier steht ein Wort für aktives Suchen. Sucht das Wohl von eurem Umfeld, eures Umfeldes. Integriert euren Glauben dort, wo ihr seid. Also keine Weltuntergangsstimmung, kein U-Boot-Denken, keine Absonderungslehre, keine fromme Beschwerdekultur, wie schlecht unsere Städte, wie gottlos unser Umfeld, wie und so weiter, wie wenig man einkaufen kann und wie atheistisch die Menschen sind. Nein! Werdet aktiv, indem ihr das Beste, und hier steht das Wort Shalom. Und Shalom ist immer so ein Wort für eigentlich für Komplettheit. Für was wieder völlig hergestellt wird. Wo alle Beziehungen wiederhergestellt sind. Ja? Sucht das Beste, das Wohl, das Wachstum, die Komplettheit, die Ganzheit, das Aufblühen eures Umfeldes. Habt das im Sinn und sucht, wie das geht. Das heißt, nutzt die Ressourcen, die du hast. Dein Geld, deine Beziehungen, deine Netzwerke, deine Stärken, nicht nur für dich und nicht nur für diesen Sonntag, sondern integriere sie dort hinein, wo du lebst, damit dein Umfeld aufblüht und wächst. Du nutzt nicht die Ressourcen des Umfelds für dich, das Kino und die Kneipe und keine Ahnung, wo es eh immer weniger gibt, ja, sondern du nutzt deine Stärken für das Umfeld. Das ist der Punkt. Und das Letzte, dann heißt es, betet für euer Umfeld. Anstatt sich zu beschweren, segne euer Umfeld, bete für euer Umfeld, bete für deine Region zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Denn wenn es eurem Umfeld gut geht, geht es dir gut. Gott ruft dich und uns, für deine Region zu beten. Klammer auf, deswegen werden wir immer im Januar 3 Wochen des Gebetes für unsere Region haben. Ihr kriegt dazu Infos, immer Anfang Januar 3 Wochen Gebet für unsere Region. Interessant, vom Text her, die Verurteilung dieser Lügenstimmen, ja, Absonderung und Anpassung, die kommt direkt nach diesen klaren Aufforderungen, diesen 4, was wir tun sollen. Weil diese Stimmen genau das Gegenteil sagen, was Gott sagt. Und das kann man nur überwinden, Kraft des Gebetes. Betet, anstatt zu verurteilen. Betet, anstatt euch abzusondern. Betet, anstatt euch anzupassen. Und dann passiert dieser dynamische Prozess mit der Begründung hier im Text, denn in ihrem Wohl, in ihrem Shalom, in ihrem Aufblühen liegt dein Aufblühen. Wenn dein Umfeld aufblüht, blühst du auf. Du tust dir selbst was Gutes. Wenn wir unsere Zurückhaltung, unsere Anpassung, unsere Abschottung, unser Absondern aufgeben und unser Leben für uns leben, ja, nicht für uns leben, dann wird was passieren. Anstatt unser Leben für uns zu leben, unsere Häuser für uns zu bauen,
unsere Veranstaltungen für uns zu machen, unsere starken Träume, Netzwerke für uns zu benutzen, sondern das, was wir haben. Und sei es dieses wöchentliche Glas Wasser auszuschenken und unseren Glauben zu integrieren dort hinein, wo du eh bist. Dann erlebst du das, was aufblüht. Und dann wirst du aufblühen. Ich möchte zum Schluss kommen. Dein kostbarer Glaube, dass der Schöpfer etwas für außergewöhnlich Großes für dich getan hat, indem er sein Leben zerbrechen lässt, indem er selbst diese Scherben betritt und dich erlöst, dich befreit. Dein kostbarer Glaube, dass dieser Schöpfer was für dich getan hat, um bei dir zu sein, um mit dir zu sein, das muss dein Leben, dein Verhalten, dein Denken, dein Investment, deine Integrationskultur, alles beeinflussen. Deine Finanzen, deine Arbeit. Und ihr Lieben, was würde passieren? Wir sind jetzt nur eine kleine Mannschaft in Anführungsstrichen. Was würde passieren, wenn du und wir alle zusammen in uns so sehen könnten, dass wir von Gott in unsere Region hineingetragen worden sind, um sie zum Aufblühen zu bringen? Und so hat Gott eine ganz spezielle Aufgabe für dich, die ich nicht näher beleuchten kann. Kurz noch ein paar Ideen. Vielleicht fängst du an, deinen Nachbarn freundlich zu grüßen. Es gibt so eine Gemeinde im Norden, die haben so das missionarische Grüßen eingeführt. Ich grüße dich ganz bewusst und egal wie deine Nachbarschaft über diesen einen Blödmann denkt und egal wie atheistisch er unterwegs ist, ich habe das mit einem unserer Nachbarn, mache ich das ganz bewusst, weil das ganze Umfeld redet schlecht über ihn und sie wissen, dass er in der Stasi war und sie wissen, dass er in der Partei war und sie wissen, dass er die Sachen klaut, die irgendwo im Wald nicht mehr zu finden sind. Alles war er. Und ich sage, ich mache nicht mit. Wir segnen ihn. Wir beten für ihn, wir laden ihn ein und wir grüßen ihn freundlich. Missionarisch grüßen. Mission ist immer so dieses, du bist gesandt, um was zu sein. Das ist immer eine Sendung. Vielleicht öffnest du dein Haus, um für die Einsamen dort zu sein. Vielleicht beherbergst du ab April eine Kleingruppe von 60 Leuten in deinem Wohnzimmer. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht bist du der in unserer Stadt hier in Rodewig oder keine Ahnung, in der Göltzschter-Region ein Café eröffnet. Wir träumen davon. Weil unsere Region wird aufblühen, wenn es wieder Begegnungszentren mit den Menschen gibt. Vielleicht startest du eine Gebetsinitiative und klingst dich bei Kathleen mit ein, für das Göltzschter, für die Politiker, für die sozialen Probleme, bist mit der Stadt im Gespräch und nimmst die Gebetsanliegen und schreibst dieses Ding, 21-Tage-Gebet, mit Anliegen, füllst es. Lebst eine Gebetskultur. Vielleicht lebst du aber auch einfach nur deinen Beruf, nicht mehr als Last und nicht mehr als ich muss, sondern als Berufung. Mit Stolz. Ich habe einen Freund, der lebt mit Stolz seinen Beruf als Chef. Er sagt, mein Ziel im Leben ist, ich möchte viel Geld verdienen, so viel wie kein anderer. Aber ich möchte dieses Geld und meinen kostbaren Glauben integrieren. Und ich könnte jetzt eine Handvoll Projekte nennen, die er fährt mit diesem Geld. Unsere Kirche ist eins davon. Und dieses Piano. Und er redet stolz von seinem Beruf. Und Klammer auf, ich sage es ganz bewusst, aber die Gemeinde tritt ihn ständig mit den Füßen. Er hat keine Zeit und er ist nicht im Gottesdienst. Und er kann, weil das ist dieser dualistische Blick, dieses der Gottesdienst. Und das Frommsein ist diese fromme Blase und das Leben, das Säkulare ist da draußen. Und sie kriegen es nicht zusammen, diesen Mann zu senden in sein Umfeld, dass er dort lebt, wo er ist und seinen Glauben dort integriert. Vielleicht fängst du an, deinen Glauben einfach nur mutiger, echter, begeisterter mit deinen drei Freunden, deinen drei VIPs, very important persons, zu teilen und wirst kreativ. Und vielleicht ist es deine Oma, vielleicht ist es auch dein Kollege, vielleicht ist es dein Mitstudent, deine Klassenkameradin. Ich weiß nicht, wie es für dich aussieht, aber es muss konkret werden. Es muss, das muss in die Hand rein. Sonst machen wir uns was vor, wenn wir behaupten zu glauben. Denn Glauben ist nicht ein System von Wissen, dass du hier oben bunkerst. Sondern es ist deine Motive, sind deine Motive und es ist deine Hand, die das auf die Straße bringt, was du denn da glaubst. Und dazu will ich euch ermutigen. Wir müssen uns ermutigen. Dabei. Und jetzt möchte ich euch herausfordern mit zwei Dingen, über die ihr jetzt kurz noch nachdenken dürft,
das zu reflektieren, vielleicht die Frage euch aufzuschreiben. Das erste ist einfach so, zu welcher Verhaltensweise tendierst du? Welcher Typ bist du? Und jetzt das nicht so schnell beantworten. Ja, ich passe mich schon an diese Welt an. Das ist die erste Aussage schon für, da hast du dich längst angepasst. Bist du Chamäleon-Typ? Was machst du für einen Unterschied da, wo du bist? Keinen? Wer beantwortet dir diese Frage? Also bist du eher ein Typ von dieser Welt enthoben, Chamäleon, U-Boot, als U-Boot-Christ unterwegs und Sonntag tauchst du in deiner Gemeinde oder hier dann halt auf? Wie geht's dir damit? Vielleicht ist es dran, dass du umdenkst. Das ist dieser Text. Lese ihn mal jeden Tag, bete drüber. Vielleicht bekommst du eine andere Einstellung. Und dann das Zweite, dass du diese 2 Wochen nutzt bis zum nächsten Gottesdienst, dass du aktiv betest. Wo genau hat Gott dich hier hingestellt? Wir waren am Freitag war ich mit Matthias und Steffi unterwegs in Bernwalde bei Feierabend und ich habe mit dem Chef, der das erfunden hat, gesprochen, lange. Und er sagte genau das. Als wir angefangen haben, das Risiko einzugehen, einen Abend in einem Pub zu eröffnen, in einem schönen Umfeld für Menschen, die nicht glauben, da hat Gott angefangen. Und als hier was aufgeblüht ist, ist mein Leben aufgeblüht. Und ich habe Gott erlebt. Und ich habe Wunder erlebt. Wenn du unser Umfeld zum Aufblühen bringst, blühst du auf. Also wo ist das dran? Wozu hat Gott dich hier reingestellt? Und wie genau kannst du beruhigend, ähnlich und mutig anders leben? Wie geht es? Ich will euch ermutigen, dass ihr noch eine Zeit der Stille habt zum Reflektieren für euch selber. Und dann hören wir noch 2 Lieder und dann will ich noch beten.